Hey, das ist der Predigt-Podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß!
Willkommen von mir. So schön, dass ich mal wieder hier in Peine sein darf. Letztes Jahr durfte ich hier schon ein bisschen, ich glaube, war Frühsommer, predigen. Und ich freue mich so, an so einem freudigen Sonntag hier zu sein, ja, wo das neue Baby begrüßt wird. Was für ein Grund zur Freude, oder? Und es passt ja auch so richtig zur Predigtreihe, als hätten Lukas und Marie das so richtig schon getimt vor 9 Monaten, dass zu passend zur Predigtreihe Baby geboren wird. Freude, die Kunst der Freude. Was für ein geniales Thema, oder? Weil ich glaube, wir Menschen, wir haben unsere Seele, hat einen unglaublichen Hunger und Durst und auch eine unglaublich nie endende Kapazität für Freude, oder? Ich habe noch nie erlebt, dass jemand sagt, boah, jetzt freue ich mich aber mal genug. Jetzt ist mal genug mit der Freude. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Lukas und Marie, wenn sie die kleine Clara auf dem Arm haben, irgendwie denken, also jetzt hören wir mal auf, uns zu freuen. Ja, es ist genug. Das gibt's nicht, oder? Freude können wir irgendwie nie genug haben, weil wir so geschaffen worden sind. Unsere Seele ist dafür geschaffen worden, sich zu freuen. Ganz im Gegensatz zu Leid, oder? Und Schmerz. Da habe ich schon oft gehört und auch selber erlebt, dass es so Momente gibt, wo du denkst, genug, es reicht, ich will nicht mehr Schmerz und Leid haben. Und unsere Seele ist auch nicht dafür geschaffen, so viel Schmerz und Leid auszuhalten. Und trotzdem, wenn wir darüber uns klar machen, dass wir eigentlich dafür geschaffen sind, uns zu freuen. Und das dann aber abgleichen mit unserem Leben und denken, naja, aber wenn ich jetzt mal ehrlich bin, so viel Freude ist da gar nicht immer. Dann ist ja die Frage, okay, wie können wir mehr Freude in unser Leben implementieren? Denn das Gute ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass Jesu Plan für dich Freude ist. Keine Ahnung, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, vielleicht bist du auch hier und du kennst ihn gar nicht wirklich, dann schön, dass du da bist. Und du fragst dich vielleicht, was bringt mir dieser Glaube überhaupt? Habe ich da irgendwelche Vorteile? Was verändert sich dadurch? Und ein Ding möchte ich dir sagen, Jesus verspricht dir Freude. Freude ist ein großartiger Win, wenn wir mit Jesus leben. Und das ist heute sein Angebot an dich. Vollkommene Freude. Ihr hört jetzt nicht, ihr seid alle nicht so begeistert. Ich finde das großartig, ja. Also wenn mir jemand sagen würde, hey, ich biete dir vollkommene Freude an, ich würde auf meinem Stuhl stehen und sagen, ich, hier, sofort, ja. Und das ist das Versprechen, was uns Jesus gibt. Und ich habe es euch auch schriftlich mitgebracht. Vielleicht glaubt ihr mir nicht, aber vielleicht im Wort Gottes. Denn in Johannes 15, da sagt er genau, ach ich habe ganz versessen. Ich stelle euch mal eben noch meine Familie vor. Ich sehe schon das Bild, das habe ich ja extra euch mitgebracht. Viele kennen mich schon ein bisschen vom letzten Mal. Ich dachte, ich bringe euch heute trotzdem noch mal ein aktuelleres Foto mit, weil unsere Familie ja auch ständig irgendwie am Verändern ist. Das ist meine 3 Mädchen, Marie, Leonie und Julie. Bei uns ist auch ein großer Frauenüberhang in der Familie. In der Mitte mein großartiger Mann Tim. Wir leiten gemeinsam die Kirche, das haben wir vorhin schon gehört, in Wunsdorf. Und mittlerweile haben wir auch mehr Verstärkung auf männlicher Seite. Das ist der Bong. Mittlerweile mit unserer großen Tochter verheiratet und wir ist auch ein bisschen mehr internationaler Touch in unserer Familie, er ist Hongkong-Chinese. Genau, und die Leonie, die mittlere Tochter neben meinem Mann rechts, sie studiert modulares Studium Theologie am TSE und die jüngste Julie ist ganz rechts, die ist in der 12. Klasse und macht nächstes Jahr Abitur. Ja, das ein bisschen zu meinem Background, meine große Freude. Ja, meine Family und wir lieben es auch gerade als Team Kirche zu bauen. Das ist großartig. Gut, zurück zu dem Thema Freude. Und dass ich nicht nur euch das sage und so ein bisschen die Wurst vor der Nase halte, sage, es gibt Freude, sondern dass das Wort Gottes uns verspricht. Und wir sehen das in Johannes 15, da heißt es in Vers 11, Jesus spricht dir und er macht es ganz klar. Er sagt, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Und weißt du, wenn Jesus dir etwas zuspricht, dann ist es kein netter Wunsch oder eins, wenn du dich ganz doll anstrengst, sondern es ist eine Zusage, die er auch erfüllen möchte in deinem Leben. Nun ist es so, ich glaube, jeder würde mir zustimmen, Freude ist ein kostbares Gut und oft verschwindet Freude auch irgendwie in unserem Leben. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen Gedanken machen. Wie kann das sein, dass uns Freude so oft geraubt wird? Letzte Woche habt ihr, glaube ich, über Leid gesprochen und das ist sicherlich auch ein gewisser Faktor in der ganzen Gleichung. Immer wenn schwere Dinge in unserem Leben hineinkommen, dann kann es sein, dass das Freude weniger wird. Aber es gibt noch einen ganz dicken Faktor, der einen ganz dicken Freudenräuber, der nur darauf lauert, uns unsere Freude zu klauen. Roosevelt, das war ein amerikanischer Präsident, ziemlich clever, hat viele gute Sachen gesagt. Und er hat zum einen zum Beispiel gesagt, dass gute Bibelkenntnis wichtiger wäre als ein Universitätsstudium. Schon mal weise Sache. Aber was er auch gesagt hat, und das hat mich zum Nachdenken gebracht, ist, ich sag's mal auf Englisch und übersetze, das heißt, comparison is a thief of joy. Also vergleichen ist ein Freudenräuber. Und wir wollen heute ein bisschen genau da einsteigen, weil ich glaube, ein Grund, warum wir uns oft nicht wirklich freuen, ist, dass wir unseren Blick zu anderen Menschen richten und uns fragen, was denken sie? Oder sie können das so viel besser als ich kann. Und Freude automatisch absackt in unserem Leben. Sollen wir noch zusammen beten und dann richtig einsteigen? Yes, come on. Jesus, du versprichst uns vollkommene Freude. Was für ein Geschenk, was für ein Angebot. Und ich muss bekennen, so oft erlebe ich das nicht in meinem Leben. Und deswegen wollen wir dir heute unser Herz hinhalten und dich bitten, dass du zu uns redest, dass du uns aufzeigst, wo wir uns immer wieder deine Freude rauben lassen. Und ich bete so sehr, Heiliger Geist, dass du uns heute ermutigst, unseren Blick auf dich allein auszurichten, weil du bist der Einzige, auf dessen Bewertung, Beurteilung und auf dessen Richtung unser Leben ausgerichtet sein sollte. Amen. Ja, ich habe von einer Studie gelesen von Harvard-Studenten, die kurz vor ihrem Abschluss waren, das ist ja eine bekannte Universität, und man hat ihnen gesagt, ein Angebot gemacht. Und zwar war das folgendermaßen, sie konnten sich aussuchen, ob sie nach ihrem Studium einen Job antreten, der $50,000 Jahresgehalt hat oder einen mit $100,000 Jahresgehalt. Und ich meine, wenn du das jetzt hörst, denkst, naja, wo ist da, also ist ja relativ klar, was man sich auswählt. Aber dann wurde das noch mit einem kleinen Zusatz versehen. Und zwar hieß es, okay, wenn du dich für die $50,000 entscheidest, dann verdienst du doppelt so viel wie alle anderen in der Firma. Wenn du die $100,000 wählst, dann sagen wir dir, du verdienst nur halb so viel wie alle anderen in deiner Firma. Und jetzt haltet euch fest. Mehr als die Hälfte haben sich für die $50,000 entschieden. Nur weil sie damit doppelt so viel verdienen wie die anderen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ernsthaft? Was stimmt mit uns nicht? Oder? Wie können wir $50,000 in den Wellen streichen, nur weil in uns das Gefühl ist, ich verdiene mehr als ihr? Merken wir, wie sehr Vergleichen eine Kraft ist, die uns irgendwie antreiben kann? Aber die gute Nachricht ist, dass es nicht nur ein Phänomen der Neuzeit, der Moderne ist, dass wir hier im 21. Jahrhundert irgendwie damit strugglen. Nein, auch schon damals die Jünger hatten damit ihre Kämpfe, sich nicht zu vergleichen. Und letztens bin ich über einen Text gestolpert, den ihr viele von euch wahrscheinlich kennen, aber zum ersten Mal ist mir da was aufgefallen, was ich so oft überlesen habe. Vielleicht geht es euch ähnlich. Und zwar ist es ein Text, der mit Ostern zu tun hat. Darauf steuern wir gerade zu. In 2 Wochen ist Ostern. Und Ostern ist das Event für einen Christen. Ja, Jesus Christus stirbt und steht von den Toten auf. Wenn es Ostern nicht gegeben hätte, könnten wir alle heute um diese Uhrzeit im Bett liegen und schlafen. Weil dann gäbe es keinen Glauben, dann gäbe es kein Wort Gottes. Dann wäre das alles Unsinn, was wir hier tun würden. Ja? Ostern ist das entscheidende Event. Und wenn wir davon in den Evangelien lesen, dann sollte unser Fokus sein, dass Jesus auferstanden ist. Nun, ich nehme euch hinein in eine Stelle im Johannesevangelium, wo uns genau davon berichtet wird. Und zwar waren die Frauen morgens am Grab, vor allem Maria aus Magdala. Und sie stellen fest, das Grab ist leer. Völlig aufgeregt laufen sie zurück zu den Jüngern. Und dann lesen wir Folgendes in Johannes 20, ab Vers 2. Da lief sie, also Maria aus Magdala, zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihn. Jetzt müssen wir mal einen Moment, bevor wir uns das vornehmen, was sie gesagt hat, mal einen Moment hier pausieren. Okay, also wir haben hier Maria aus Magdala, wir haben Simon Petrus, einen bekannten Jünger, und den Jünger, den Jesus besonders liebte. Falls du dich gut in der Bibel auskennst, weißt du schon, wer das ist. Es ist nämlich der Johannes, der diesen Evangelium geschrieben hat. Am Ende des Evangeliums löst er dieses Rätsel auf. Da schreibt er das nämlich und sagt er, übrigens, ich bin's. Nun jetzt mal ganz ehrlich, Menschen, die von sich in der dritten Person Singular reden, sind komisch, oder? Ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier von mir reden würde und sage, und was ich euch noch sagen wollte, Katja hat viele Freunde, würdet ihr denken, hä? Erstens, wieso redet sie so komisch und warum sagt sie das überhaupt? Und man denkt so, irgendwie hat das schon so ein bisschen komischen Geschmack, oder? Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Du denkst, warum musst du uns das hier so dick aufs Brot streichen? Naja, wir lassen das mal stehen und gehen ein bisschen weiter. Und dann heißt es, sie haben, also Maria ist ganz aufgeregt, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn hingebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf dem Weg und gingen zum Grab hinaus. Verständlich. Sie wollen checken, ob das wirklich die Wahrheit ist. Und dann heißt es, die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Und ich dachte so, was für eine Information. Ich meine, stellen uns das mal vor, beide gehen los und vielleicht kennst du das, du gehst mit jemandem los und plötzlich wird der andere immer schneller. Und du denkst irgendwie, sag mal, was ist denn mit dir los? Machen wir ein Wettrennen? Nein, nein, ich gehe immer so. Ist dann irgendwie komisch. Ich meine, hier geht es darum, dass das Grab leer ist und wir werden jetzt in so einen kleinen Wettlauf mit den beiden irgendwie mit hineingekommen. Und das ist nicht das einzige Mal, dass uns darüber berichtet wird. Dann geht es nämlich weiter im nächsten Vers. Da heißt es dann, also Petrus erreicht das Grab als Erster, er beugt sich vor, um hinein, Johannes erreicht das Grab als Erster, ne? Er beugt sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinbinden da liegen. Aber er ging nicht hinein. Ist vielleicht auch so ein bisschen gruselig. Ne? So ein leeres Grab, man weiß nicht genau, er schaut rein, traut sich nicht. So, dann Simon Petrus hier jedoch, der inzwischen auch angekommen war. Ja, also Johannes kann es sich nicht nehmen, nochmal klarzumachen, ich war der Erste. Ja, und inzwischen, Klammer auf, nachdem ich lange gewartet hatte, war Petrus auch da. Also, inzwischen war Petrus auch da und der ging in die Grabkammer hinein. Wer Petrus so ein bisschen kennt, so seine Persönlichkeit, der war ja so ein bisschen Forscher. Ich kann mir vorstellen, dass der gesagt hat, komm, ich bin mutig, ich gehe da rein. Ja? So und dann, jetzt ging auch der Jünger, Komma, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Jetzt mal ganz ehrlich, geht es hier um das größte Ereignis der Weltgeschichte, nämlich dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Oder geht es darum, welcher von den Jüngern als Erster am Grab war? Irgendwie kommt mir das ein bisschen seltsam vor, dass hier dreimal betont wird, dass Johannes aber der Erste war. Seltsam, oder? Ich weiß nicht, was mit Johannes und Petrus irgendwie, was zwischen den beiden so ablief, aber ein Kapitel später wird uns das nochmal deutlich, dass die beiden, ich glaube, schon ein Problem mit Vergleichen hatten. Denn da lesen wir, dass nach der Auferstehung von Jesus, er hatte sich seinen Jüngern gezeigt, es nochmal einen besonderen anderen Moment gibt, wo Jesus am See Genezareth sich den Jüngern zeigt. Die Jünger, sie sind Fischen, viele von ihnen waren ja beruflich Fischer. Und sie kommen morgens zurück ans Ufer und sie sehen einen Mann, der das Frühstück schon vorbereitet hat, das Feuer brennt, die Fische sind schon gebraten. Und es war ein besonderer Moment vor allem für Petrus. Denn die Geschichte lehrt uns, dass Petrus kurz vor der Kreuzigung einen schweren Fehler gemacht hat. Ein Fehler, den Jesus schon hat kommen sehen, nämlich, dass er ihn verleugnen würde. Jesus hatte schon gesagt, Petrus, es wird den Moment geben, wo du sagst, ich kenne dich nicht. Und Petrus so, auf keinen Fall, das wird nie sein. Und dann kam genau dieser Moment. Und nicht nur einmal hat Petrus abgestritten, Jesus zu kennen. Nein, dreimal hat er ihn verleugnet. Und jetzt war da dieser Moment, wo Petrus sich natürlich gefragt hat, wie stehen Jesus und ich denn jetzt so zueinander? Ja, sie hatten noch nicht den Moment, wo sie das mal miteinander klären konnten. Und Petrus wusste auch, dass Jesus das absolut mitbekommen hatte, weil er stand nicht weit weg und er hat ihn angesehen in dem Moment, als er ihn das dritte Mal verleugnet hat. Das war ein Riesenproblem, was noch im Raum stand für Petrus. Und dann kommt der Moment nach dem Frühstück, nimmt Jesus Petrus zur Seite und sie gehen vielleicht so ein Stück am Ufer entlang. Und da heißt es dann in Johannes 21, da zoomen wir jetzt mal rein. Petrus, ganz kurz, sie kommen ins Gespräch und Jesus fragt nochmal Petrus, ob er ihn lieb hat. Und auf dieses Bekenntnis, ja, ich liebe dich, gibt er ihm nochmal dreimal die Berufung, die auf seinem Leben liegt. Er soll derjenige sein, der die Herde weidet. Er soll derjenige sein, der sich um die Schafe kümmert. Er gibt ihm auch einen prophetischen Blick darauf, wie sein Leben ändern wird. Es ist, würde ich mal sagen, wahrscheinlich einer der ganz großen Momente, die Petrus mit Jesus hatte. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Moment im Gebet vielleicht mit Jesus hattest, wo du denkst, wow, ich merke so sehr, Jesus spricht gerade zu mir, er meint mich. Oder vielleicht in einer Predigt, in der du gesessen hast. Manchmal gibt es diese besonderen Momente, du und Jesus. Ja? Und so ein Moment war das. Ich meine, Jesus war leibhaftig bei ihm und sprach mit ihm. Und in diesem Moment lesen wir Folgendes. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jetzt frage ich mich, warum wandte sich Petrus überhaupt um? Ich meine, stell dir mal vor, du hättest die Möglichkeit, mit Jesus persönlich face-to-face zu reden. Ganz ehrlich, ich würde an Jesus Lippen hängen. Ich würde nicht gucken, wer hinter mir, vor mir oder was irgendwas. Ich würde sagen, okay, erzähl mir mehr, was genau bedeutet das, Jesus? Kannst du nochmal für mich beten vielleicht, damit ich das auch wirklich schaffe? Also so wären wir doch unterwegs, ne? Aber Petrus schaut sich um. Und da sieht er, dass ihm ein Jünger folgt. Und zwar der Jünger, der sich da, den Jesus besonders lieb hatte. Und jetzt kommt noch eine Ergänzung, jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Ich habe ganz viele Fragen bei diesem Text, ehrlich gesagt. Ich habe mich gefragt, was macht Johannes da eigentlich? Warum läuft er denen denn hinterher? Oder? Ich meine, der hatte Frühstück und er hat die ganze Nacht gefischt. Und dann denke ich mir, okay, was hat ihn jetzt angetrieben, den beiden hinterherzugehen? Und warum wird in diesem Bericht erstens nochmal erwähnt, nachdem wir das im Kapitel vorher schon rausgekriegt hatten, dass Jesus ihn besonders lieb hatte? Und dann noch als Zusatzergänzung geschrieben wird, dass er derjenige ja war, der beim letzten Abendmahl die alles entscheidende Frage gestellt hatte, wer es denn sein wird, der Jesus verraten würde. Kennst du Menschen, die dir immer erzählen, wie toll sie sind? Ja, kennst du. Es ist auch irgendwie, also manchmal unterhalte ich mich, häufig mit Männern, die mir dann erzählen, so, ja, also in meinem Millionenhaushalt, den ich so verwalte, ist ja jetzt noch mehr Verantwortung dazugekommen. Und ich denke, ich freue mich für dich, aber ich frage mich immer, wieso musst du mir nochmal genau sagen, wie viele Millionen das sind? Ist da irgendeine Botschaft drin? Was willst du mir damit sagen? Oder manche Frauen, habe ich auch schon gehört, die mir erzählen, dass sie, bevor sie ihre Kinder in den Kindergarten gebracht haben, schon das ganze Haus geputzt haben und sogar die Fenster und auch schon der alten Oma über die Straße geholfen haben, wo ich so denke, warum erzählst du mir das alles? Ich meine, nette Fakten, aber ich frage mich manchmal, ob dahinter nicht die Botschaft ist, siehst du, wie toll ich bin? Weil wir uns doch irgendwie immer so gerne vergleichen und doch schon mal gerne klar machen wollen, wenn wir uns irgendwie so abchecken, dass ich es drauf habe, oder? Irgendwie versuchen wir das doch durch die Blume immer wieder rüberzubringen. Und ich frage mich, ist nur eine Frage, ob nicht auch zwischen den Jüngern hier eine ähnliche Dynamik geherrscht hat. Und dann, Petrus ist ja noch im Gespräch mit Jesus, na, und irgendwie lässt Petrus das nicht locker, was mit diesem Johannes ist. Und dann sagt er, als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, nachdem wir jetzt alles geklärt haben, was mit mir los ist, was wird denn aus diesem hier werden? Und Jesus erwiderte, und ich finde es so cool, weil Jesus bringt es jetzt so auf den Punkt. Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und ich glaube so sehr, dass das auch Jesu Botschaft heute an uns ist. Was geht es dich an? Was die anderen denken? Dein Job ist, folge du mir nach. mir nach, weil darin, ihr Lieben, liegt so viel Freude. Jesus möchte uns bewahren, uns durch Vergleichen ständig vom Weg abbringen zu lassen. Ich will euch das mal ein bisschen hier verdeutlichen, weil ich glaube, dass das ein sehr gefährlicher Weg ist. Ich meine, wir kennen das ja alles, so Bundesjugendspiele oder irgendwie so Rennbahnen, ja? Und die Bibel, sie vergleicht unser Leben oft mit einem Wettlauf. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da sehr negative Erinnerungen an solche Dinge oder so. Vielleicht liebst du es auch, alles gut. Aber wir stellen uns mal vor, unser Leben ist so ein Wettlauf. Ich finde das ein gutes Bild. Und du bist gerade mitten in deinem Leben unterwegs. So, und das Problem ist mit Vergleichen, egal mit wem du dich vergleichst, du verlierst immer. Ja? Vergleichen führt immer zum Verlust. Vergleichen führt dich immer in die Sackgasse. Weil jetzt stell dir mal vor, da ist tatsächlich jemand, der läuft langsamer als du. Was ist es dann, was in deinem Leben dadurch irgendwie gefördert wird? Wenn du dich umguckst und denkst, ach, ich bin schneller, so wie Johannes das so uns vorhin schon erzählt hat, dann fördert das doch Stolz in unserem Leben, oder? Ich hab's drauf. Aber wenn du dich vergleichst mit jemandem, der vielleicht schneller läuft als du, was kommt dann in dir hervor? Dann denkst du, oh Mann, so blöd, der ist schneller als ich. Und das, was das hervorbringt in deinem Leben, ist Neid. Und weder Neid noch Stolz in deinem Leben hat irgendwas an Gewinn, oder? Irgendwas, was Gutes in dir hervorbringt, sondern beides dämpft Freude. Der Neid dämpft Freude und auch Stolz. Wisst ihr, vielleicht gibt es im Moment so Pseudo-Freude, wo du denkst, ich bin besser, aber das ist eine Freude, die so einen schlechten Nachgeschmack hat. Du verlierst immer beim Vergleichen. Nun, wie gehen wir damit um? Die Bibel hilft uns hier, zu erklären, wie wir diesen Lauf laufen können, ohne in diese Fallen zu tappen. Und wir springen da mal in den Hebräerbrief rein. Da wird nämlich dieses Bild vom Wettlauf nochmal aufgegriffen. Hebräer 12, da heißt es, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in der wir uns so leicht verstricken. Ganz ehrlich, das beides Sünde. Ne? Sollen wir nicht machen, sagt die Bibel, ist ja klar. Dann heißt es, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Du und ich sind im Wettlauf. Okay, und wie sollen wir das machen? Was sagt Gottes Wort? Und da geht's weiter. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Die Frage ist beim Vergleichen, wo schaust du hin? Wo ist dein Fokus? Schaust du ständig, was machen die anderen? Bin ich schneller? Oh nein, der ist weiter vor. Oder richte ich meine Augen auf Jesus? Die entscheidende Frage, die nämlich dabei im Raum steht, ist, wer oder was bestimmt hier eigentlich deinen Wert? Weil wenn du dich umguckst und denkst, ah, ich bin schneller oder ah, der ist weiter, dann bestimmen die anderen Menschen deinen Wert. Aber wenn du die Augen auf Jesus hältst, dann bestimmt er deinen Wert. Er ist der Einzige, der dir Freude gibt. Er ist der Einzige, der dir deinen Wert wirklich zustimmt. Und der ist unabhängig davon, wie schnell du läufst oder wie langsam du läufst oder wie überhaupt dein Lauf aussieht. Jesus Christus, er sagt, vergleich dich nicht. Wer vergleicht, verliert immer. Augen auf Jesus und weg von den anderen. Ich möchte euch noch ein bisschen mit hineinnehmen, weil ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ja, das mag sein, aber ich möchte das noch mal ein bisschen mehr runterbrechen, damit wir wirklich verstehen, um was es geht. Weil jede einzelne von uns hat einen besonderen Lauf von Jesus extra auf dich angepasst, für dich designt. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht im Wort Gottes. Im Epheser 2 zum Beispiel, Vers 10, da lesen wir, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Bisschen alte Übersetzung, was heißt es? Du und ich, wir sind keine Laune der Natur, ja, kein Zufall, weil unsere Eltern Sex hatten, sondern weil Gott uns geplant hat. Das ist die Wahrheit. Und er hat dich geschaffen mit einem Plan. Er hat sozusagen einen Lauf für dich schon designt. Er hat schon gute Werke, besondere Momente in dein Leben hineingewoben. Und damit wir das ein bisschen verstehen, brauche ich jetzt mal ein bisschen Unterstützung. Und zwar von diesen beiden jungen Herren. Kommt mal zu mir nach vorne. So, ihr stellt euch mal hier hin, hier vorne so, und guckt in die Richtung. Wir stellen uns das jetzt mal so vor, als wäre hier so eine Laufbahn, ja? Wie im Stadion, so Striche. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, das ist eure Laufbahn. Sagt mir mal einmal euren Namen.
Leon.
Leon und?
Jahil.
Jahil, okay. So, Leon und Jahil. Ich hoffe, ich kriege das hin. Gut. Also, und wir stellen uns das vor, hier eure Laufbahn, das ist euer von Gott designter Lebensweg. Ja, als Gott euch geschaffen hat, hat er gedacht, okay, Leon, ich habe genau Ideen für dich. Und ich gebe dir jetzt mal so Ideen, hypothetisch, wahrscheinlich passt das überhaupt nicht zu dir, aber ist doch völlig egal. Einfach nur mal als Gedanken. Wir nehmen mal an, als Gott Leon geschaffen hatte, hat er gesagt, wow, also auf Leons Lebensweg, der wird super sportlich. So Sprint oder Langstrecken, das liegt hier so auf deinem Weg. Du bist eine Sportskanone. Aber was du auch bist, du bist so ein Typ für große Gruppen. Du liebst es immer mit vielen Leuten unterwegs zu sein, im Sportverein, ja, wo du bist, ist immer vorne, bist bei jeder Party dabei, alle wollen deine Freunde sein. So ist Leon. Was haben wir noch bei Leon? Ach ja, Leon, weil du so viele Leute kennst, lädst du auch immer wieder Leute zum Gottesdienst hier ein, in die MG Peine, ne, aus dem Sportverein, sagst du, hey Leute, oder zur Jugend, kommst du einfach mal vorbei, das geht dir so ganz locker von der Hand, weil du gerne redest und erzählst und Leute einlädst, bist du total easy für dich, ist auch auf deinem Wegensweg. Und was auch bei dir ist, du bist super clever, dir geht ständig ein Licht auf, ja? Leon hat ständig gute Ideen, da ist irgendein Problem und dann so aus der Hüfte geschossen, sagt Leon, hey, ich hab da mal eine Idee. Die Idee, und was soll ich sagen, Leon hat richtig Erfolg in seinem Leben mit seinen Ideen, es läuft so richtig bei Leon. Das ist Gottes designter Plan für dich. Cool, oder? Für diesen Sonntagmorgen ist es so. Gut, das ist Gottes Lebensplan, die guten Werke, die ihr alle vorbereitet. Jetzt, hilf mir noch mit dem Namen, Jahil, genau. Jahil, du bist ein bisschen anders. Ein bisschen dazu lachen. Also, bei Jahil ist es so, du bist vielleicht nicht ganz so sportlich, aber du liest Bücher. Und hier diese Kommentare zum Umfeld des Neuen Testamentes. Alle drei Bände hast du schon gelesen und inhaliert. Du liebst dich so mit tiefen Dingen zu beschäftigen. Das ist so dein Ding. Und im Gegensatz zu Leon bist du auch jetzt nicht so dieser absolute Gruppentyp, sondern du liebst es lieber, einmal auch allein zu sein. Du bist ja auch nicht langweilig, mal allein zu sein. Ne? Das ist so mehr dein Ding. Und du bist so jemand, mit dem man gut tiefe Gespräche führen kann. Daher kam es schon häufiger vor, dass Leon irgendwelche Leute angeschleppt hat, zur Jugend oder in Gottesdienst. Und du dich dann im Nachgang voll tief, hast in der letzten Reihe noch gesessen und hast dich mit denen voll tief unterhalten. Und dann hast du sogar, weil du ja so viel gelesen hattest, konntest du denen dann auch was aus der Bibel erklären. Und du hast sogar schon mal erlebt, dass Menschen dann gesagt haben, boah, ja, kann ich mein Leben auch Jesus geben? Also, das hört sich super krass an. Ich glaube, ich möchte auch diesem Jesus nachfolgen. Hast du schon mehrfach erlebt, so 1:1 Gespräche, wo Menschen dann durch deine Begleitung Jesus ihr Leben anvertraut haben. Und was du auch hast, das ist vielleicht für einen Jungen, vielleicht erstmal nicht ganz so normal, aber, oder denken wir oft, dass es vielleicht mehr so ein Frauending ist, du liebst es, künstlerisch tätig zu sein. Ja, du liebst es, zu malen, und zu schreiben und du designst so eigene Karten, vielleicht auch am Computer oder sowas. Und dann oft hast du so Impulse, Gedanken und dann schickst du irgendwelchen Leuten so Karten. Und das Coole ist, dass Gott das wirklich benutzt. Oh. Und ganz viele Menschen dadurch schon Ermutigung erlebt haben. Ja, ganz viele Leute sagen, wow, es hat voll in meine Situation hineingetroffen. Ja. Das ist dein Lebensweg. Auch nicht schlecht, oder? Ich würde sagen, beide sehr besonders. Nun ist es so, etwas Besonderes zu zerstören ist ganz einfach, indem du es vergleichst. Und das tun wir jetzt mal, weil Leon, du bist jetzt hier so unterwegs. Leon, komm mal, ey, du hast gerade so eine gute Idee. Stell dich mal hier so hin zwischen Idee und Erfolg. bist du so unterwegs, ja? Und keine Ahnung, ich springe jetzt noch ein bisschen rum. Also Leon hatte gerade voll die gute Idee und in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, wo ihr zusammen drin seid, schreibt jemand, hey, voll krass, Leon hatte einen super Gedanke und wisst ihr, soll ich euch was sagen? Das funktioniert, weil das irgendein IT-Problem gekrackt. Es funktioniert, hey, mega, danke Leon für deine Idee. Und jetzt steht Jael hier und denkt sich, so ein Mist, warum hat der immer die gute Ideen? Ich möchte auch mal so gute Ideen haben wie Leon. Ist irgendwie völlig unfair. Du bist gerade dabei, wieder deine Bücher zu lesen, komm mal einen Schritt vor. Und irgendwo allein in deinem Zimmer zu sitzen und denkst, ach, so ein Mist. Und das Verrückte ist, du schaust in dem Moment, eigentlich ist das dein Lauf, geradeaus auf Jesus. Aber in diesem Moment passiert jetzt was Interessantes, weil er guckt jetzt nicht mehr genau geradeaus auf Jesus. Er guckt eigentlich so ein bisschen vorbei. Er guckt nicht mehr auf Jesus, er so ein bisschen verliert er seinen Blick und guckt tatsächlich auf Leon. Und was haben wir vorhin nochmal gehört? Ist es nicht, wir laufen unseren Lauf, indem wir unsere Augen auf Jesus halten? Nun, auch Leon hat seine Probleme. Wir denken, boah, wenn ich so ein Leben hätte, Leon wird bei mir laufen. Aber bei Leon ist es in dem Moment, er läuft, eigentlich ist sein Leben, hat gerade die WhatsApp gelesen, wie cool das ist, dass er die gute Idee hat. Dann kommt die nächste WhatsApp. Denn Jael hat sich tatsächlich gestern mal wieder mit irgendjemandem getroffen, ein Schulkamerad oder sowas. Und die beiden haben über Jesus gesprochen. Und in einer anderen WhatsApp-Gruppe, in der sie sind, schreibt dann irgendjemand, hey, voll krass, habt ihr gehört, der Joel aus Leons Klasse, der hat sein Leben Jesus gegeben, weil er gestern sich mit Jael getroffen hat und die beiden so tief geredet haben und haben zusammen gebetet. Und nun geht er auch mit Jesus. Und in dem Moment dreht sich Leon um und denkt sich, so Mist. Ich würde auch gerne mal mit jemandem so ganz eng unterwegs sein und so ein tiefes, persönliches Gespräch führen. Warum konnte ich denn nicht derjenige sein? Und jetzt sehen wir, Leons Weg wäre eigentlich dahin auf Jesus suchen, aber in dem Moment dreht er sich um und er schaut zu Jael. Und er verliert seinen Lauf aus dem Blick. Und das ist immer so, wenn wir uns vergleichen, verlieren wir unseren Lauf aus dem Blick, verlieren wir Jesus aus dem Blick und Freude löst sich in Luft auf. Weil all das Gute, was in Leons Leben eigentlich geplant war, die tollen Ideen, die er hatte, ist gerade nicht so viel wert, weil ich bin nicht so wie Jael. Und Jaels tolle Fähigkeit, 1:1 mit Menschen, ist gerade nicht so viel wert. Er wäre auch so gern so schlau und so viele gute Ideen wie Leon. Und jetzt ist es so, na, bei Leon ist es vielleicht noch am offensichtlichsten. Da denkt man, okay, der läuft ja gar nicht mehr in die richtige Richtung. Der geht ja jetzt völlig, völlig am Ziel vorbei. Ja, das stimmt. Aber selbst bei Jael ist es so, man denkt, naja, ist ja schon noch grob die richtige Richtung. Aber wisst ihr, wenn er so ein bisschen von seinem Weg abweicht, anstatt nach vorne auf Jesus zu gucken, jetzt hier auf Leon zu gucken, ein paar Grad Abweichung über einen langen Zeitraum, wissen wir alle, führt zu einer großen Veränderung im Ziel. Wir werden das Ziel nicht erreichen. Deswegen, jeder hat hier einen Lauf zu laufen. Und ich sage dir eins, ist die größte Freude, diesen Lauf zu laufen. Aber zerstöre es nicht, indem du dich vergleichst. Dankeschön, ihr beiden. Ihr dürft euch kurz setzen. Ich möchte dir zum Abschluss 3 Punkte mitgeben, die dir möglichst praktisch nochmal helfen sollen, zu verstehen, wie wichtig es ist, deinen Lauf zu laufen. Weil wirkliche Freude erlebst du, wenn du deinen Lauf läufst. Das ist dieses Leben zu leben, was Jesus für dich designt hat. Und das mag so anders sein als das Leben gerade von deinen Nachbarn oder von den Menschen, die hinter dir oder vor dir sitzen. Aber in diesem Leben wirklich anzukommen und zu leben, ist die größte Freude, die man überhaupt nur haben kann. Erster Punkt. Wie kannst du diesen Freudenräuber vergleichen, vertreiben? Der erste Punkt ist, komm an den Startpunkt deines Laufs. Ja, viele Menschen, die sind gar nicht auf der Laufbahn. Viele Menschen leben gar nicht ihr Leben mit diesem Blick, ich habe einen Auftrag von Jesus, ich habe Begabung und Talente. So viele Leute sind eher unterwegs, dass sie dass sie auf der Zuschauertribüne sitzen und zugucken, wie die anderen laufen. Und dabei halten sie noch kleine Bewertungsskalen hoch. So, dieser Lauf ist eine 2,7, dieser Lauf ist eine 3,9. Und da sitzen sie so ein bisschen und wundern sich, dass sie keine Freude in ihrem Leben haben. Auf der Zuschauertribüne des Lebens wirst du nie Freude finden. Glaub mir. Und in der Beurteilung und Bewertung, die du über andere Leben aussprichst, wirst du auch nie Freude finden. Freude findest du nur, indem du sagst, okay, ich verlasse mal meinen Platz, ich gehe mal dieses Risiko ein und ja, das ist es. Und ich komme an den Startpunkt meines Lebens. Es ist so entscheidend, das zu wissen. 1. Korinther 12, Vers 7 oder auch Römer 12, da heißt es, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Oder in Römer 12, wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Jeder. Du darfst mal zu deinem Nachbarn sagen, auch du. Auch du. Ja, du hast einen Lauf zu laufen. Deswegen bleib doch nicht auf der Zuschauertribüne sitzen und verpasst die Freude deines Lebens, indem du auf die Startbahn kommst und deinen Lauf läufst. Der zweite Punkt ist, kenne deinen Lauf. Weil viele Leute, die treiben sich so im Startbereich der Laufbahn rum, aber die wissen gar nicht so genau, welche Laufbahn soll ich denn jetzt eigentlich nehmen? So viele Leute wissen gar nicht, was ist es denn an Begabung, an Gabe, die ich hineinbekommen habe in mein Leben? So viele Leute sind darüber irgendwie so ein bisschen, ja, irritiert. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen mir, Katja, ich glaube, als Gemeinde sollten wir vielleicht auch mal mehr Obdachlosen dienen. Oder so Hausaufgabenhilfe für Kinder anbieten. Das wäre richtig cool, wenn wir das mal machen sollten. Meistens sind das Menschen, die entweder auf der Tribüne sitzen oder sich so im Startbereich rumlummern. Und die nicht wirklich ihren Lauf kennen, weil ihr Gedanke ist, ich habe da eine Idee, aber ich gehe mal zu Katja und die kann das ja machen. Kann ja Teil ihres Laufes sein. Aber weißt du, wenn Gott dir eine Not zeigt, wenn Gott dir eine Leidenschaft gibt für irgendetwas, könnte es nicht auch sein, dass du dann die Antwort dafür bist? Und dass die Idee ist, ich gehe mal zu Lukas oder zu Marie oder zu wem auch immer aus, die könnten das ja machen, dass du damit eigentlich verpasst, deinen eigenen Lauf zu laufen. Und das ist gar nicht der Teil von Lukas oder Marie oder wem auch immer ihres Laufes wäre, das zu tun. Und weißt du, ich kann das nur aus meiner Kirche sagen. Ich kann sagen, unsere Kirche ist nicht perfekt. Bei unserer Kirche fehlt ganz viel an Dingen, die wir tun könnten und sollten. An Dingen, die Gott eigentlich auf unsere Kirche gelegt hat, die wir aber zurzeit nicht tun. Warum? Weil so viele Leute ihren Lauf nicht kennen. So viele Leute sich hier vorne rumdrücken und sagen, ich weiß nicht, ob ich mich diesen Herausforderungen stellen soll. So viele Leute verpassen die Freude ihres Lebens, ihren Lauf zu laufen, zu entdecken, was Gott alles Großartiges ihnen gegeben hat und wie sie mit ihm Siege erringen und wie sie mit ihm Durchbrüche erleben, weil sie sagen, ich bin mir nicht so sicher. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, ich gratuliere dir, dass du heute hier bist. Weil für mich gibt es keinen besseren Ort als Kirche, um deine Gaben, deine Talente, deine Laufbahn, deine Spur zu finden. Ich habe das schon so oft erlebt in den 30 Jahren, in denen ich jetzt im Dienst unterwegs bin. So oft habe ich erlebt, wie Menschen kamen, keine Ahnung hatten und auch so, ich weiß gar nicht, wofür mein Leben ist und so wenig Freude in ihrem Leben war. Und dann fingen sie an, Dinge auszuprobieren. Und es gibt so viele Möglichkeiten in der Kirche, ob bei den Kids oder hier im Gottesdienst, ob Orga unter der Woche oder was auch immer. Und Leute finden raus und finden, wow, das kann ich. Das ist voll mein Ding. Da sind andere Leute in deinem Leben, die das vielleicht bestätigen oder die dir mal einen Schubs geben oder dich inspirieren und sagen, hey, probier das doch mal aus. Ich bin so begeistert von meiner ältesten Tochter Marie. Ihr habt sie vorhin gesehen, sie ist mit Wong verheiratet. Und sie hat, glaube ich, seit sie 12 ist, Teams in unserer Kirche geleitet. Sie hat unsere Next-Gen-Band aufgebaut. Das war ihr Gedanke mit 12, dass sie gesagt hat, Mama, wir brauchen bei den K21 Kids, brauchen wir auch eine Band. Und ich kann's machen. Und ich dachte so, okay, keine Ahnung, ob du das kannst, aber let's try. Und sie hat es ausprobiert, dann hat sie irgendwann angefangen, das immer weiter voranzutreiben. Sie hat angefangen, die Jugend zu leiten. Und jetzt ist sie mittlerweile in einer Unternehmensberatung und ist in ganz vielen großen Firmen in Deutschland unterwegs und berät Unternehmen in Projekten. Und ich denke manchmal, du wirst erst 24, wie kann das sein? Er sagt, wow, ich hatte so viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Sie dient immer noch in der Kirche so viel. Sie sagt, ich habe so viel lernen können. Ich kenne meinen Lauf. Und sie sagt, ich liebe mein Leben. Ich liebe mein Leben. Es ist eine Freude, das zu tun, was Jesus mir anvertraut hat. Wie ist es mit dir? Kennst du deinen Lauf? Läufst du deinen Lauf? Und der dritte Punkt ist, Augen auf Jesus. Feiere, was er dir gegeben hat. Ja, du bist an den Start gekommen. Ja, und du läufst. Und dann gibt es diesen Moment. Und ich, Martimut, erinnere dich an Jahel und Leon. Dann gibt es den Moment, wo deine Augen anfangen, nicht auf Jesus zu fokussiert sein, sondern zur Seite zu gehen. Da gibt es vielleicht sogar einen Moment, wo du anfängst, dich umzudrehen und zu gucken, was da auf der ganz anderen Seite läuft. Weil irgendwie gibt es da die Augenblicke, wo du denkst, na, das ist halt doch nicht so cool, mein Lauf. Der andere hat was Besseres. Und ich möchte sagen, feiere immer deinen Lauf. Und sag das auch. Weißt du, du darfst das feiern, was du hast. Sag, hey, ich freue mich so, dass Gott mich so geschaffen hat, wie ich bin. Ich gebe ihm alle Ehre dafür. Ich bin dankbar, dass ich der bin, der ich bin. Ja, ich bin vielleicht introvertiert. Ja, ich bin vielleicht eher die Person, die so 1:1 Gespräche führt. Das ist völlig in Ordnung. Gott hat dich so geschaffen. Feier das. Danke ihm dafür. Ich weiß nicht, ob du dir Zeit nimmst in deinem Gebet, mal Jesus Danke zu sagen dafür, wie er dich geschaffen hat. Was deine Begabungen sind. Das zu feiern und sagen, danke Jesus. Und immer, das ist der Moment, wo du deinen Blick von dem anderen auf Jesus wendest. Aber weißt du, auf deinem Lauf, auf dieser Bahn, da bist nicht nur du, da sind auch die Menschen, die Gott vielleicht in dein Leben hineingestellt hat. Da ist deine Arbeitsstelle, da ist deine Nachbarschaft. Und manchmal fangen wir uns auch an, darin zu vergleichen. Dann gucken wir unseren Ehepartner an und dann denken so, ach, also der Mann meiner Freundin, der geht jetzt immer regelmäßig ins Fitnessstudio. Wäre schon schön irgendwie, wenn mein Mann auch so ein bisschen sportlicher wäre, ein bisschen mehr Muskeln. So schnell vergleichen wir uns. Oder vielleicht andersrum, dass du deine Frau anguckst oder deine Kinder. Ganz ehrlich, ich meine, die Kinder sind ja nicht da. Wir können jetzt mal ehrlich reden, die sind ja da drüben. Manchmal sehen wir die Kinder von anderen Leuten und denken, oh ja, die Kinder sind schon irgendwie, ich sag's mal, cooler. Die haben vielleicht nicht diese Rechenschwäche oder das ADS oder die sind einfach besser, so keine Ahnung. Und manchmal gucken wir uns so um und denken, oh, es wäre schon schön. Stopp. In diesen Momenten, wo du anfängst, die Menschen, die Gott in dein Leben hast, zu vergleichen, da kannst du dir sicher sein, dass deine Augen nicht auf Jesus gerichtet sind. Fang an zu feiern. Fang an, zu anderen Leuten auszusprechen und zu sagen, boah, ich bin so dankbar für meinen Ehemann. Er ist der Beste. Fang an, gut über deine Kinder zu reden und zu feiern, zu sagen, yeah, meine Kids, manchmal ist es super anstrengend, aber ich liebe es. Feier es. Was Gott in dein Leben gestellt hat, dafür wird er dir auch alles geben, dass du es auch gut umsetzen kannst und es wird die Freude deines Lebens werden. Lauf deinen Lauf, das ist die größte Freude. Vergleich dich nicht mit anderen. Das wird die Freude in dir stoppen. Denn das Einzige ist, irgendwann werden wir bei Jesus ankommen. Irgendwann werden wir das Ziel erreichen. Und eins kann ich dir versprechen, Jesus wird niemals zu dir sagen, hättest du nicht mehr den Lauf von Manfred laufen können? Hättest du nicht mehr so sein können wie er und das tun, was er tut? Nein, das wird er nicht sagen. Jesus wird dich nicht vergleichen. Jesus wird dich nur fragen, ob du mit dem, was er dir gegeben hat, treu war. Oder ob du die ganze Zeit damit zu tun hast, einfach nur umzugucken und zu schauen, was die anderen machen. Jesus verspricht dir vollkommene Freude. Deswegen lauf deinen Lauf und lass dir die Freude nicht rauben durchs Vergleichen. Was geht es dich an, was die anderen machen, was die anderen sagen? Folge du Jesus nach. Amen. Amen. Ich würde so gerne noch für euch beten. Ja, Jesus, wir sind hier. Und wir danken dir so sehr dafür, dass du uns das zusprichst. Dass wir vollkommene Freude bei dir finden. Wir danken dir dafür, dass du jeden hier im Raum und der das hört, dass du jeden unterschiedlich gemacht hast. Dass du für jeden einen Lauf kreierst. investiert hast, der genau zu uns passt, dass du so viele gute Werke, so viele Träume, so viele gute Pläne siehst du in unserem Leben, hast du geplant, Jesus. Und wir wollen heute sagen, wir wollen an den Startpunkt kommen. Wir wollen unseren Lauf noch besser kennenlernen. Wir wollen mehr und mehr rausfinden, wie du uns geschaffen hast, welche Gabe du jedem Einzelnen anvertraut hast. Jesus, wir wollen in diese Freude hineinkommen, diesen Lauf zu laufen. Jesus, ich segne jeden Einzelnen damit, mit Kraft diesen Lauf zu laufen. Ich segne jeden Einzelnen damit, Freude zu haben von jedem Tag mehr und mehr. Auch dann, wenn es anstrengend ist, Jesus. Aber es gibt keine größere Freude, als in dem zu sein, wofür du uns geschaffen hast. Und ich bete auch, dass in dem Moment, wo unsere Augen dich aus dem Fokus verlieren und wir auf die anderen schauen, die vermeintlich schneller oder besser unterwegs sind oder die vielleicht sogar langsamer als wir unterwegs sind. Jesus, Heiliger Geist, klopf uns auf die Schulter. Erinnere uns daran, dass wir berufen sind, unseren Lauf zu laufen und dass darin die Freude liegt. Ich segne jeden Einzelnen damit, dass der Freudenräuber vergleichen in deinem Leben nicht mehr zuschlägt. Komm mit deiner Freude, Jesus. Komm mit deiner Freude. Alle Minderwertigkeit geht, aller Neid geht, aller Stolz geht. Jesus, du bist mit uns. Wir richten unsere Augen auf dich. Und während wir jetzt noch so im Gebet sind, vielleicht lässt du deine Augen einfach mal geschlossen, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Nämlich, ob du diesen Jesus, der diesen Weg für dich schon geplant hat, der dich lange schon kannte, bevor deine Eltern kannten, der nur gute Pläne für dich hat, ob du diesen Jesus wirklich persönlich kennst. Vielleicht bist du hier und du denkst, irgendwie habe ich mich verlaufen in meinem Leben. Irgendwie ist da so wenig Freude. Und du spürst heute in diesem Gottesdienst so sehr, dass du nach Hause kommen möchtest, dass du Jesus brauchst, dass du wieder neu starten möchtest mit ihm. Vielleicht ist es heute das erste Mal in deinem Leben, dass du Jesus das sagst und sagst, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Ich will ab jetzt deinen Lauf laufen. Vielleicht bist du aber auch hier und du bist schon mal mit Jesus gestartet, aber du bist von der Bahn abgekommen. Da waren andere Stimmen so laut in deinem Leben, da hast du dich vielleicht verglichen mit dem Leben von anderen und du bist stehen geblieben, du bist in eine andere Richtung gelaufen und du merkst heute so sehr, dass du Jesus nochmal neu sagen musst, ich komme wieder auf deine Spur. Ich richte wieder meinen Blick nur auf dich allein. Und ich würde dir so gerne jetzt gleich ein Gebet anbieten, wo du das ausdrücken kannst. Sowohl für die, die zum allerersten Mal starten, wie auch für die, die heute nochmal neu festmachen wollen, dass sie Jesus nachfolgen wollen und nur ihm. Und ich würde es gerne so machen, dass in einem Moment, wenn alle die Augen geschlossen haben, alle so vor Jesus sind, du einfach kurz deine Hand hebst. Als Zeichen für mich, mit wem ich beten kann, aber vielmehr als ein Zeichen für dich, weil du morgen und nächste Woche dich daran erinnern kannst, dass es nicht so ein flüchtiger Moment, so eine stille Entscheidung in deinem Herzen war, sondern dass es wirklich ernst gemeint ist. Sagt, Jesus, hier bin ich. Ich brauche dich. Ich brauche deine Freude. Ich brauche deinen Fokus, deine Vergebung. Ich brauche dich. Und dann würde ich dir gerne ein Gebet anbieten, nämlich das Vorbet. Und mit allen anderen hier im Raum, die vielleicht schon sehr lange Jesus nachfolgen, beten wir dann gemeinsam dieses Gebet. Und das ist der Moment, wo dein Lauf beginnt. Das ist der Moment, wo Vergebung kommt und neue Freude dein Herz erfüllt. Das ist ein Angebot an dich. Komm in deinen Lauf. Finde Freude. Finde Vergebung bei ihm. Daher möchte ich dich fragen, wer ist hier? Vielleicht zum allerersten Mal oder zum wiederholten Mal. Ich möchte Jesus nachfragen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So gut, danke. Wie gut, so viele, die sich melden. Großartig. Dann darfst du die Hand wieder runternehmen und dann sprich mir doch einfach nach. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich sage dir, sei du der Retter und Herr meines Lebens. Ab heute laufe ich deinen Lauf. Füll mich mit deiner Freude. Ich richte meine Augen nur auf dich. vergib mir meine Schuld. Ich will ab heute deinen Willen tun. Danke, dass ich jetzt zu dir und deiner Familie gehöre. Und dein Heiliger Geist in mir lebt und mich leitet. Amen. Amen. Hey, können wir einen Applaus geben für alle, die so mutig waren und gesagt haben, hey, ich will Neustadt mit Jesus. So, so, so gut. Und ich möchte dir auch Mut machen, wenn du hier bist, wenn du dich gemeldet hast, wenn du auch sonst irgendeine Not in deinem Leben hast, wenn du sagst, ich habe nicht ganz so viel Freude. Das Angebot gilt, gleich auch hier nach vorne zu kommen. Das Gebetsteam wartet auf dich und würde so gern noch für dich beten. Amen.
Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.